Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext, das hätte man fast schon jetzt vermuten können, steht auch im Buch des Propheten Jesaja, nämlich in Kapitel 40, die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet freundlich mit Jerusalem und verkündet der Stadt, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld beglichen ist. Denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Eine Stimme ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich erheben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. Eine Stimme sagte, verkünde. Ich fragte, was soll ich verkünden? Alles Sterbliche ist wie das Gras und all seine Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber geht. Wahrhaftig, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Freudin, Botin der Freude. Erhebe deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erhebe deine Stimme, fürchte dich nicht. Sag den Städten in Juda, seht, da ist euer Gott. Seht, Gott, der Herr, kommt mit Macht. Er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit. Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Wie ein Hirte führt er seine Herde zur Weide. Er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm. Die Mutterschafe führt er behutsam. Also möchten wir dich jetzt bitten um deinen guten Geist, dass er in uns alles zur Ruhe bringt, damit wir dich verstehen, deine Stimme hören in unserem Leben. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, tröstet, tröstet mein Volk. Wie mag das damals in den Worten der ersten Hörer geklungen haben? Trost hatte das Volk Israel bitter nötig. Befand es sich doch in einer trostlosen Situation. Die Israeliten waren Verschleppte, Deportierte. 2000 Kilometer entfernt von ihrer Heimat saßen sie an den Wassern von Babylon und sangen, wenn überhaupt, Trauer- und Klagelieder. Sie hatten alles verloren, ihr Land, ihre Heimat, ihre Freiheit, ihre Einheit als Volk, ihren Tempel, ihre Zukunft und die meisten auch noch ihren Glauben. Menschlich entwurzelt, sogenannte Fremdarbeiter, voller Heimweh und geplagt von Glaubenszweifeln, hatten viele alle Hoffnung verloren. Wie sollte sich ihre Situation überhaupt noch ändern? Wo war Gott? Hatte er sie endgültig verlassen? Waren die Götter der Babylonier eventuell größer und stärker? Okay, sie hatten zuerst ihren Gott verlassen. Hatten, wie wir so sagen, den lieben Gott einen guten alten Mann sein lassen und gemacht, was sie wollten. Und die Quittung, das wussten sie, die hatten sie zurechtbekommen. Die Suppe, die sie auslöffeln mussten, hatten sie sich schließlich selbst eingebrockt, weil sie ohne Gott gelebt haben. Aber bedeutete das jetzt, dass alles außen vorbei war? Nur noch Arbeit für andere und keine Aussicht auf ein Ende ihres Elends? Tröstet, tröstet mein Volk. Wie hat das wohl damals, circa 550 Jahre vor Christus, in den Ohren der ersten Hörer geklungen? Tröstet, tröstet mein Volk, wie klingt das heute, circa 2500 Jahre später, in unseren Ohren? Wittern wir dahinter nicht wieder eine dieser Vertröstungen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag? Ist das wieder eine der Beruhigungspillen für die Seele? Ich frage mich, können wir mit dem Wort Trost überhaupt noch etwas anfangen? Wenn wir von Trost sprechen, dann sprechen wir vom falschen, vom billigen, vom schwachen Trost, Und wir kennen Trostpreise, Trostpflaster und manche auch ein Trösterchen. Ist dieser Sprachgebrauch vielleicht ein Indiz dafür, dass sich sogenannter Trost zu oft für uns als Vertröstung erwiesen hat? Aber unser Bedürfnis, getröstet zu werden, nicht gestillt wurde? Dass bei dem Trost, den wir empfangen, der uns zuteil wird oder den wir anderen geben, sich eben die Hilfe nicht einstellt, die wir erwartet oder versprochen haben? Dass auch wir heute Trost nötig haben, steht außer Frage. Die weltpolitische Lage wird immer unsicherer. Krieg und Terror rücken uns näher. Ukraine-Konflikt, IS-Terror, radikaler Fundamentalismus, das macht Angst, um nur wenige Stichworte zu nennen. Auch die wirtschaftliche Situation im Ruhrgebiet ist nicht rosig. Opel in Bochum ist zu, die RAG stand gestern in der Zeitung, zieht aus Herne weg. Was kommt da als nächstes? Und wenn wir um uns herum schauen, auseinanderbrechende Ehen und Familien, blanker Egoismus, körperliche Erschöpfung, lähmende Krankheit, Trauer um Menschen, die wir verloren haben, Sorge und Angst vor Terror und Krieg, aber auch Schuld, Versäumnisse, bedrückte Gewissen, selbstquälerische Gedanken und die Liste könnten wir noch lange fortsetzen. Von Beschwichtigungen und Verharmlosungen, da haben wir doch die Nase voll. Diese Sprüche wie, es ist doch gar nicht so schlimm, Anna geht es auch nicht besser, das geht vorüber, die Zeit heilt alle Wunden und von irgendwo kommt immer ein Lichtlein her. All diese Sprüche, die ja oft gut gemeint sind, aber letztlich nicht hilfreich, die hängen uns doch sowas vom Hals, zum Hals raus. Billige Vertröstungen, nein, danke. Aber was ist denn wirklich Trost? Und woher kommt echter Trost, der nicht vertröstet? Stellen wir uns eine Szene vor, die etliche wahrscheinlich genauso auch schon mal erlebt haben, beobachtet haben im Park auf einem Spielplatz. Da spielen Kinder ganz fröhlich miteinander. Es wird rumgerannt, Rutsche rauf, Rutsche runter, gewippt, geschaukelt, Fangen gespielt und so weiter. Plötzlich lautes Weinen. Ein Kind hat sich wehgetan, ist hingefallen. Da springt eine der Mütter, die am Rand auf einer Bank gesessen hat, auf und läuft zu ihrem Kind. Die Mutter nimmt das Kind in den Arm, drückt es an sich, redet mit beruhigender Stimme, trocknet die Tränen oder putzt den Schmutz ab und nach kurzer Zeit hört das Jammern auf. Versiegen die Tränen, das Kind kann wieder fröhlich in die Welt schauen und weiterlaufen. Was hat die Mutter gemacht? Sie hat das Kind getröstet. Sie hat dem Kind Geborgenheit gegeben und ihm durch ihre Zuwendung die Gewissheit von Nähe und Liebe. Und das Kind fühlt sich nicht mehr allein und ohne Halt. Das, liebe Schwestern und Brüder, das ist Trost. Trost macht gewiss. Trost gibt wieder Grund unter die Füße. Trost lässt nicht im Unglück versinken. Trost ermutigt, getrost neue Schritte zu wagen. Sprachlich ist unser Wort im Deutschen Trost mit Treu und Trauen verbunden, beziehungsweise auch mit Vertrauen verwandt. Das englische Wort Trust kennen vielleicht einige. Trost ist demnach etwas, was Festigkeit verleiht, zuverlässig und beständig macht. Wer Trost spendet, zeigt damit seine Treue und weckt so Vertrauen, Zuversicht und Mut. Wie die Mutter, die ihr Kind tröstet und es eben nicht vertröstet. Tröstet, tröstet mein Volk. Dieser Auftrag geht von dem Gott aus, der uns durch einen anderen Propheten am Ende des Jesaja-Buches sagen lässt, so spricht der Herr, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66, 13. Und dass der Trost, den Gott uns gibt, keine Vertröstung ist, die einfach so über den Ernst der Lage hinwegtäuschen will, das wird direkt an diesem im Anschluss an diesen Auftrag tröstet, tröstet mein Volk deutlich. Denn da geht es weiter. redet freundlich mit Jerusalem, verkündet der Stadt, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld beglichen ist, denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Die Schuld des Volkes, die wird hier nicht verschwiegen oder irgendwie verharmlost. Sie wird benannt. Aber, und darin ist der zweite Jesaja, der Evangelist des Alten Testamentes, Gott will seine Leute nicht länger bei ihrer Schuld behaften und sie darauf festnageln. Und das, liebe Schwestern und Brüder, gilt auch für uns heute. Welch ein Trost! Gott nagelt uns nicht auf unsere Schuld für ewig fest, sondern Jesus hat sich dafür festnageln lassen am Kreuz. Wahrlich, das ist kein billiger Trost. Jesus hat unsere Strafe auf sich genommen und wir dürfen uns an ihn halten. Wir dürfen bei ihm unser Leben festmachen und dadurch die Vergebung geschenkt bekommen. Der Trost Gottes beginnt mit dem Angebot der Vergebung der Schuld. Und nichts mehr muss zwischen uns und Gott stehen. Eine Mutter, die ihr Kind an sich drückt, hat ihm vergeben. Sie ist nicht sauer auf ihr Kind, sondern sie umgibt es mit Liebe. So macht Gott das auch mit uns. Und das zweite Merkmal des Trostes Gottes ist, dass Gott zu uns kommt. Und der Prophet hört, wie den himmlischen Herrscharen Gottes Straßenbauprojekt in Auftrag gegeben wird. Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat's gesprochen. In diesen Bildern vom Riesenstraßenbauprojekt wird ausgedrückt, alles, was zwischen uns und Gott steht, egal ob tief wie der Grand Canyon oder so hoch wie der Himalaya, alles wird zur Seite geräumt bzw. aufgefüllt. Es entsteht eine Straße, auf der Gott kommt. Und die Israeliten, die vor 2500 Jahren diese Worte zuerst hörten, die hatten diese riesigen Prachtstraßen der Babylonier vor Augen. Das waren mehrspurige Boulevards, auf denen die babylonischen Herrscher nach erfolgreichen Kriegszügen in die Stadt einzogen und ihre Kriegsbeute, die Kriegsgefangenen, vor sich herführten. Und diese Prozessionen sollten, wie Militärparaden bis heute, die Macht und die Stärke und die Herrlichkeit und die Größe der Herrscher zeigen und der Bevölkerung vor Augen halten, seht doch, wie toll wir sind. Und wenn wir in der Stadt sind, braucht kein Babylonier mehr Angst haben vor nichts und niemand. Und nun wird den Israeliten gesagt, seht, euer Gott kommt. Er kommt zu seinen Leuten. Er lässt sie nicht allein in ihrem Elend. Gott kommt zu seinem Volk. Das ist die Adventsbotschaft auch für uns. Und die Straße, auf der er zu denen kommt, die auf ihn warten, ist letztlich ein doppeltes Bild. Zum einen offenbart sich auf dieser Straße die Herrlichkeit Gottes, die alle Sterblichen sehen werden. Und zum anderen ist es die Straße, auf der Gott durch die Wüste sein Volk zurückführt in die Heimat. Das wird in den Versen 10 und 11 deutlich. Seht, Gott der Herr kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit. Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Wie ein Hirte führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam. Sicherlich hat sich der Prophet, hat sich die Gemeinde Gottes in Babylon die Ankunft Gottes bei seinen Leuten prächtiger und glanzvoller vorgestellt, als das dann später im Stall von Bethlehem wirklich geschehen ist. Aber dass Gott anders kommt als die Herrscher dieser Welt, das wird schon in diesem Bild vom Hirten deutlich. Die Babylonier, wenn sie auf ihren Prachtboulevards einzogen, die trieben die Besiegten vor sich her, die peitschten, die verschleppten und versklavten die Prachtboulevards hinunter und stellten ihre unerbittliche Kriegsmaschinerie zur Schau. Gott, so lesen wir hier, kommt dagegen wie ein liebevoller Hirte. Er nimmt Rücksicht auf die, die wie die Mutter Schafe ein schnelles Tempo nicht vertragen und er trägt die, die wie schwache Lämmer nicht selbst laufen können, auf seinem Arm. Und er führt sie nicht in die Kriegsgefangenschaft, sondern er führt seine Herde zur Weide. Sie sind nicht Besiegte, sondern Befreite. Was für ein Trost. Gott kommt zu seinen Leuten und führt sie heraus aus all ihrer Gebundenheit und Verstrickung zu neuer Lebensmöglichkeit. Auf neue Weide, um mal in diesem Bild des Textes zu bleiben. Und auch in der Botschaft, die der Prophet verkünden soll, steckt viel Trost. Was er sagen soll, ist dieses. Alles Sterbliche ist wie das Gras und all seine Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber geht. Wahrhaftig, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Stellen wir uns die Israeliten dort in Babylon vor. Wie übermächtig mag ihnen die babylonische Herrschaft vorgekommen sein, als sie als Kriegsbeute durch die Stadt Babylon geführt wurden. Ein prächtiger Tempel neben dem anderen, diese berühmten hängenden Gärten, die mit leuchtenden Mosaiken versehenen Tore, der nicht enden wollende Strom bestausgerüsteter Soldaten und Streitwagen. Vieles davon hat man ja bei Ausgrabungen entdeckt und kann sich das in Museen, zum Teil in Berlin, anschauen, und wir kennen das eventuell ansonsten aus beeindruckenden Bildern in Geschichtsbüchern. Wie groß all diese Pracht und Macht und wie klein dagegen das verlorene Häufchen der Israeliten. Wie übermächtig erscheinen auch uns manchmal Menschen und Mächte, denen wir uns hilflos ausgesetzt und ausgeliefert fühlen. Und da setzt Gott ein Bild gegen. Das Bild von der Blume, die ein einziger Hauch des heißen Wüstenwindes verwelken lässt. Und die Vergänglichkeit alles menschlichen Lebens wird damit drastisch auch ausgedrückt. Und es wird gesagt, auch die babylonischen Herrscher, auch alle Menschen, die uns Angst machen und die uns beeindrucken, sind nicht mehr als Gras. Auch sie müssen verwelken und vergehen. Aber Gottes Wort, das hat ewigen Bestand. Welch ein Trost. Es gibt keine Macht in dieser Welt, so sehr sie sich auch ihrer Kraft und Herrlichkeit brüstet, die nicht der Vergänglichkeit unterliegt. Menschen und Mächte vergehen. Gott aber bleibt. Gustav Heinemann, der frühere Bundespräsident, hat auf seinen Grabstein schreiben lassen, die Herren dieser Welt gehen. Unser Gott kommt. Er ist größer. Er ist der Herr über Leben und Tod. Und das soll der Prophet verkündigen, damit Verzweifelte, damit Menschen, die mit ihrem Schicksal hadern und die sich von Gott verlassen meinen, Trost bekommen. Trost und keine Vertröstung. Denn Gott vergibt die Schuld. Gott kommt zu seinen Leuten in ihr Elend hinein und führt sie heraus. Und Gott hat das letzte Wort. So wie der Prophet beauftragt wird, zu verkünden, so wird dann auch die ganze Gemeinde aufgefordert, ihre Stimme zu erheben, auf einen hohen Berg zu gehen, damit die Botschaft weit hinausgetragen wird und viele sie hören. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erhebe deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erhebe deine Stimme und fürchte dich nicht. Sag den Leuten, denn in den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Seht, Gott der Herr kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Die Gemeinde Gottes, das ist hier mit Jerusalem und Zion bezeichnet, die Gemeinde Gottes soll Freudenbotin für ihre Umgebung sein. Damals für die Städte in Juda, wir heute für die Menschen, die um uns herum leben. Wir sind aufgerufen, Freudenboten zu sein, die den Menschen Gottes Trost zurufen, mit lauter Stimme und in aller Öffentlichkeit. Denn was auf einem hohen Berg passiert, das bleibt ja nicht verborgen. Anders gesagt, die, die Gott getröstet hat, sollen wiederum andere trösten. Denn Getröstete können trösten. Wer selbst den Trost Gottes erfahren hat, wer die Geborgenheit und Nähe Gottes gespürt, wer wieder gewiss und getrost geworden ist durch die Vergebung seiner Schuld, dadurch, dass Gott in sein Leben gekommen ist, und wer weiß, dass Gott allein der Herr ist, wer den Trost kennt, der keine Vertröstung ist, der soll und darf das nicht für sich behalten. Der schlimmste Mörder ist der, der weiß, wo in der Wüste eine Quelle ist und sie anderen verschweigt. Wir als Gemeinde, aber auch als Einzelne sind Gottes Freudenboten oder wir sind gar nichts. Aber mal ehrlich, warum sollten wir diese Freudenbotschaft, die Trostbotschaft auch für uns behalten? Weil Gottes Reichtum ist doch genug für alle da. Und diese Botschaft, die ist einfach und kurz. Wir müssen und sollen die Menschen nicht überreden oder viele Worte machen, sondern einfach sagen, seht, da ist euer Gott. Der Theologe Rudolf Bohren hat mal formuliert, Trösten heißt dem Denken eine neue Richtung weisen. Trösten heißt dem Denken eine neue Richtung weisen. Das ist der Unterschied zur Vertröstung. Denn damit weisen wir weg von uns, weg von den angeblich so übermächtigen Bedrohungen, weisen hin auf Gott, auf Jesus, den Weg, die Wahrheit und das Leben. Trösten heißt dem Denken einen neuen Weg weisen. Seht, da ist euer Gott. Den Menschen Jesus vor Augen malen, den einzigen Trost im Leben und Sterben. Darum geht es bei dem Auftrag, Freudenboten zu sein. Davon erzählen, welche Rolle er in unserem Leben spielt, wie er zu uns gekommen ist, wie er uns getröstet, wie er uns neu auf den Weg gebracht hat durch die Vergebung unserer Schuld. Wie wir durch Jesus erfahren haben, dass Gott sich danach sehnt, uns in die Arme zu schließen, wie eine Mutter, die ihr weinendes, verängstigtes und verzweifeltes Kind tröstet. Seht, da ist euer Gott. Er selbst ist der Trost, der treu ist und dem Mann, dem wir trauen und vertrauen können. Es gibt keinen anderen, aber er macht getrost. Natürlich, man muss diesen Trost erst selbst erfahren haben und sich immer wieder das Trösten Gottes gefallen lassen, sonst kann man nicht andere trösten. Aber gibt es etwas Schöneres, als diesen Trost im Leben und im Sterben selbst zu erfahren? Und gibt es einen schöneren Auftrag als diese Freudenbotschaft? Tröstet, tröstet mein Volk. Sagt den Menschen, seht, da ist euer Gott. Paulus fasst das sozusagen zusammen am Beginn des zweiten Briefes an die Korinther. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir trösten können alle, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet sind. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.